Also es gab dann halt Geschichten, dass 100, 150 Nazis da in Diskotheken eingefallen sind und wir natürlich nur noch das Weite suchen konnten, um da halt davon zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, es geschafft, mit dem Café Taktlos hier eine Präsenz aufzubauen, die dazu geführt hat, dass wir dann doch ein gewisses Sicherheitsgefühl erlangen konnten.
Ende 25 ist dann ein Sticker aufgetaucht hier in der Stadt, der ganz klar das Café Taktlos ins Visier genommen hat, wortwörtlich. Auf diesem Sticker sieht man den Paulschen Panther, der ja einen klaren NSU-Bezug herstellt. Man sieht ein stark verfremdetes Stadtwappen, da ist ein Hakenkreuz drauf und diverse andere Symboliken. Und außerdem sieht man auf dem Flyer ein Fadenkreuz, deswegen sage ich ins Visier genommen. Und in diesem Fadenkreuz drin ist das Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße zu erkennen, eindeutig. Und daneben ein Schriftzug, wir kommen wieder. Die Diakonie Westsachsen hat das als akute Bedrohungslage bewertet und hat aus diesem Grund entschieden, dass die Konzerte der Café Taktlos Crew dort nicht mehr stattfinden dürfen.
Jetzt sitzen sie vorm Rechner, bestellen im Internet einen Sticker, kleben den irgendwo hin und daraufhin wird so eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, Klaurauer Instanz von heute auf morgen beerdigt. Was das genau für ein Signal ist, müssen wir, glaube ich, nicht endlos lange darlegen. Das kann jeder relativ gut erkennen.
Das Café als Anlaufpunkt, gerade für junge Leute, für Leute, die vielleicht noch nicht so mobil sind, die nicht einfach mal so nach Leipzig oder Chemnitz fahren können, den fehlt natürlich hier ein Anlaufpunkt. Es sind Vernetzungen entstanden mit anderen Städten, mit anderen Treffpunkten. Das fällt natürlich alles weg.
Fast 30 Jahre lang war das Café Taktlos ein antifaschistischer Treffpunkt in Glauchau, einer sächsischen Kleinstadt zwischen Zwickau und Chemnitz, nahe an der Grenze zu Thüringen. Das Taktlos-Team organisierte Konzerte, Feste und Lesungen im H2, einem Gebäude der Diakonie Westsachsen. Zu den Bands, die im Café Taktlos aufgetreten sind, gehören ZSK oder 100 Kilohertz. Der antifaschistische Autor Jakob Springfeld hat hier sein Buch Unter Nazis vorgestellt und der Schauspieler Robert Stadelober war mit seinem Tucholsky-Programm zu Gast. Doch damit ist jetzt Schluss, zumindest vorerst. Denn in Glauchau sind rechtsterroristische Sticker aufgetaucht. Diese nehmen Bezug auf den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund. Eine rechte Terrorzelle, die unter anderem aus rassistischen Motiven Morde und Sprengstoffanschläge beging und sich mit bewaffneten Raubüberfällen finanzierte. Nur 10 Zugminuten von Glauchau entfernt in Zwickau befand sich der letzte Rückzugsort des NSU, den die Rechtsterroristen bis zu ihrer Selbstenttarnung 2011 nutzten. Wer genau hinter den Stickern steckt, ist unklar. Für das Café Taktlos und damit die antifaschistische Szene in Glauchau haben sie jedoch reale Konsequenzen. Die Diakonie hat, offenkundig um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen, die Taktlos-Crew kurzerhand vor die Tür gesetzt. Und die sucht seitdem nach einem neuen Quartier. Bis das gefunden ist, fehlt ein wichtiger Treffpunkt und Veranstaltungsort für demokratische und antifaschistische Jugendliche in Glauchau. Um mehr über die Geschichte des Café Taktlos und den Rauswurf durch die Diakonie zu erfahren, war ich im Juni vor Ort und habe mich mit Lou, Andreas und Erik getroffen, die sich seit Jahren für das Taktlos engagieren.
Ja, hi, also ich bin die Lou. Wir sind hier in Glauchau, befinden uns gerade in den Räumen vom Kulturknall e.V. Ich bin seit 3 Jahren im Verein, komme ursprünglich auch aus der Stadt, habe hier meinen Schulabschluss gemacht, war dann viele Jahre nicht da, ziemlich genau 17 Jahre nicht da und bin jetzt eben seit 3 Jahren wieder in der Stadt und bin hier aktiv im Verein.
Ja, ich bin Andreas, bin seit über 30 Jahren hier in Glauchau, bin durch das Projekt Café Taktlos hier nach Glauchau gekommen, was ich gemeinsam mit meinem Freundeskreis hier aufgebaut habe und bin seit ein paar Jahren wieder aktiver mit dabei, nachdem ich zwischendrin mal ein paar Jahre mich ein bisschen zurückgezogen hatte. Genau, ansonsten bin ich noch im Clubkino Glauchau aktiv. Das ist also ein alternatives Kino hier in der Stadt, was mit dem Kulturknall und auch mit dem Café Taktlos ziemlich eng zusammenarbeitet.
Ich bin Erik, seit 38 Jahren knapp Glauchauer, war tatsächlich nie wohnhaft woanders, bin im besagten Kulturknall e.V. der stellvertretende Vorsitzende und sitze außerdem auch noch im Stadtrat der Stadt Glauchau, engagiere mich also ja breit und habe eine gute 20-jährige Kaffeegeschichte.
Und wenn ich es richtig verstehe, der Kulturknall e.V. ist quasi der Verein, der das Café Taktlos betreibt, richtig?
Im weitesten Sinne ja. Das hängt aber vornehmlich mit der Personalunion vieler Mitglieder des Vereins und auch der regelmäßigen Kaffeegänger zusammen. Das Café Taktlos selber war ursprünglich mal ein Angebot von der mobilen Jugendhilfe der Diakonie Westsachsen für eben Jugendliche als ja, vornehmlich wirklich selbstverwaltendes Jugendzentrum oder eben, man könnte auch sagen, ein Platz, um sich zu treffen, zu debattieren, gemeinsam Interessen, Hobbys nachzugehen. Es gab noch ein Lesecafé zum Beispiel oberhalb. Es gab, damals war das noch so eine Computerecke, wo man so die ersten Berührungspunkte mit dem Internet finden konnte. Ja, deswegen kann man das personell nicht trennen. Logistisch gesehen sind es aber eigentlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe.
Du hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich, dass es ursprünglich sogar aus der Diakonie quasi hervorgegangen ist. Kannst du da ein bisschen was sagen zu den Anfängen oder kannst, genau du, wie war das, also was, wie ist das Ganze gestartet? War das ein auch ein religiös irgendwie gebundenes Projekt oder war das da offen oder wie ging das los?
Ja, man muss dazu sich vielleicht die Situation in Clarau oder generell in Ostdeutschland Anfang der 90er vor Augen führen. Es gab also eine starke Neonazi-Szene hier in der Region, speziell auch in Clarau, und wir waren halt ein Freundeskreis von jungen Leuten, die damit nichts am Hut hatten, die eher alternativ aufgestellt waren. Und aus diesem Freundeskreis heraus kam eben die Idee, wir müssen in Clarau was machen, um dieser Nazi-Vorherrschaft im Prinzip was entgegenzustellen. Das war die Intention. Ich für meinen Teil habe damals gedacht, wir sind ganz schön verrückt, wenn wir das machen, uns hier denen entgegenzustellen, weil das war natürlich auch mit einer massiven körperlichen Konfrontation verbunden oder beziehungsweise auch natürlich mit entsprechenden Ängsten verbunden vor Gewalt von Seiten dieser Nazis. Und ein Freund von mir hat dann Kontakt aufgenommen zu einem Sozialarbeiter der mobilen Jugendarbeit, und der Sozialarbeiter hat gesagt, pass auf, ich habe hier ein Büro, ich habe Räume in der Stadt Clarau, und in diesen Räumen würde ich euch Platz zur Verfügung stellen, wo ihr dieses Café einrichten könnt. Und so ist im Prinzip das entstanden, und deshalb natürlich auch, oder kam es zu dieser Zusammenarbeit mit der Diakonie, beziehungsweise kam es dazu, dass wir unter dem Dach der mobilen Jugendarbeit dieses Café etabliert haben, weil wir das als einzige Möglichkeit gesehen haben, Räume zu bekommen. Also wir haben vorher versucht, mit der Stadt Kontakt aufzunehmen, waren beim Kulturverantwortlichen der Stadt, haben nach Räumen gefragt, wurden dort aber abgewiesen. Also wurde uns gesagt, es gibt keine Räume. Und dort hat sich dann halt die Möglichkeit ergeben, unterm Dach der mobilen Jugendarbeit aktiv zu werden, Räume zu nutzen. Und so ist das entstanden. Und nach mehreren Umzügen sind wir dann am Ende in diesem H2 gelandet, wo wir dann seit 1998 aktiv waren, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Diakonie der Meinung war, es funktioniert nicht mehr.
Ah, das heißt, die Diakonie ist sozusagen am Anfang so aufgestellt gewesen, dass sie gesagt hat, okay, wir wissen, es gibt hier eine Gefahr von rechts, von Nazis. Es gibt Jugendliche, die engagieren sich dagegen, die haben da, sind anders orientiert sozusagen. Und wir stellen aber ganz bewusst einen Raum für Jugendliche, für junge Leute, die sich sozusagen diesen Nazis in den Weg stellen wollen, die da von denen auch angegriffen werden. Und wir nehmen dieses Risiko als Diakonie, dass wir dann auch sozusagen mit in die Schusslinie geraten, das nehmen wir in Kauf.
Genau, also gerade der Sozialarbeiter, der, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, da kam aus dieser Kirche von unten Generation oder aus diesen Zusammenhängen aus DDR-Zeiten, neues Forum, Wendeaktivitäten und so weiter. Und war natürlich noch im Prinzip in dieser Tradition auch eben oppositionellen Jugendlichen Raum zu bieten. Ja, und dem haben wir, glaube ich, sehr viel zu verdanken. Der hat da sehr viel für uns getan, hat sich sehr oft dafür eingesetzt, diese Räume zu eröffnen, uns diese Möglichkeiten zu geben, da was zu machen. In Verbindung mit dem Herrn Chemesis, was der Chef der Diakonie damals war. Also die beiden waren, glaube ich, da schon die treibenden Kräfte, die das Ganze unterstützt haben und das Projekt im Prinzip zumindest innerhalb der Diakonie immer wieder verteidigt und am Laufen gehalten haben. Bei aller Kritik, die es da sicherlich immer wieder gab, die aber gar nicht so sehr bis zu uns gekommen ist, weil da im Vorfeld eben von den Leuten schon viel abgefangen wurde.
Du hast geschildert, wie krass diese Situation damals war, wo sich das Kaffeetakt losgegründet hat und wie viel Sorge und Angst auch vor Angriffen war von Nazis. Wie war das damals in Glauchau?
Ja, also ich habe ja zu dem Zeitpunkt noch nicht in Glauchau gewohnt. Für uns war Glauchau im Prinzip so eine No-Go-Area. Wir kannten auch eigentlich keine Leute aus Glauchau. Wir haben dann über Freunde aus so einem Vorort von Glauchau dann irgendwann die ersten Glauchauer kennengelernt. Haben aber natürlich auf unseren Dörfern diese Situation erlebt. Also es gab dann halt Geschichten, dass 100, 150 Nazis da in Diskotheken eingefallen sind und wir natürlich nur noch das Weite suchen konnten, um da halt davon zu kommen. Ja. Und hier in Glauchau war es halt ähnlich. Also die Präsenz war natürlich äußerst massiv. Selbst später dann, als das Café schon existiert hat, ich dann in Glauchau gewohnt habe, war es dann so, dass man teilweise am helllichten Tag Autos neben einem langsam hergefahren sind mit irgendwelcher Nazi-Musik und da so ein Bedrohungsszenario aufgebaut haben. Und das war so die tägliche, eigentlich so die, oder die, diese, die, der alltägliche, die alltägliche Geschichte, die da lief. Ne? Also es war halt eigentlich nicht möglich, sich hier als alternativer Jugendlicher frei zu bewegen, ne, weil man immer damit rechnen musste, angefeindet zu werden. Also dass dann Autos anhalten und da Leute rausspringen und auf einen einschlagen. Ne, das war durchaus dieses Bedrohungsszenario, das war halt immer präsent.
Und hat sich dann durch das Kaffeetaktlos und dadurch, dass ihr dann diesen Raum hattet, hat sich da was geändert? Hattet ihr dann einen Ort, wo ihr das Gefühl hattet, auch sicher zu sein?
Ja, am Anfang, also es hat sich natürlich dahingehend was geändert, dass plötzlich ganz viele Glauchauer in den Kaffeeräumen aufgetaucht sind, von denen wir vorher als Auswärtige nichts mitbekommen hatten, ne, die dann aber wieder über Freunde und Bekannte dann den Weg ins Café gefunden haben und wo dann natürlich dort eine Community entstanden ist, wo es Austausch gab, wo man natürlich dann gemerkt hat, okay, man ist nicht alleine, es gibt noch mehr, die so drauf sind wie wir. Und es ist nicht ganz klar nur voller Nazis. Also das war schon so ein Aha-Erlebnis und das hat natürlich uns auch gefreut. Anfangs war das Bedrohungsszenario natürlich immer noch da. Also es war immer diese latente Angst vorhanden. Kommen die jetzt, stehen die hier plötzlich im Raum und greifen uns an? Und es ist natürlich auch passiert, dass dann irgendwelche Nazis Aufkleber im Gang geklebt haben. Und ähnliches, ne? Oder auch mal in den Räumlichkeiten standen, allerdings nie so, dass es jetzt wirklich eskaliert wäre. Also da haben wir sicherlich auch ein Stück weit Glück gehabt. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, es geschafft, mit dem Café Taktlos hier eine Präsenz aufzubauen, die dazu geführt hat, dass wir dann doch ein gewisses Sicherheitsgefühl erlangen konnten. Ne? Und die Nazis doch dann auch ein bisschen Respekt vor diesen Kaffeetaktlos in dem Umfeld hatten.
Was waren so die Angebote? Gab es da Vorträge, Konzerte? Was habt ihr alles gemacht?
Genau, also wir haben von Anfang an versucht, uns relativ breit aufzustellen. In den ersten Kaffeeräumen waren noch keine Konzerte möglich. Wir haben dann irgendwann im Kulturhaus Niederlunkwitz, das ist also ein Vorort von Glauchau, dort haben wir die ersten Konzerte veranstaltet. Aber wir haben vom Anfang an halt Vorträge organisiert, wir haben Ausfahrten organisiert, also wir sind nach Buchenwald gefahren zum Beispiel. Wir haben wir haben Veranstaltungen mit migrantischen Personen durchgeführt, die von ihren Erlebnissen berichtet haben. Wir haben zu den verschiedensten Themen von Tierrecht über Antifaschismus, andere politische Themen. Also es gab dann immer im Prinzip einen Themenmonat und in dem Monat waren dann verschiedene Veranstaltungen zu diesen Themen. Und das haben wir auch ziemlich lange geschafft durchzuhalten. Wie gesagt, ich kann das so von den ersten 10 Jahren berichten, dann war ich nicht mehr ganz so aktiv mit dabei, aber diese Veranstaltung gab es doch immer regelmäßig. Ne? Also unabhängig von den Konzerten, die wir regelmäßig durchgeführt haben, wurde auch immer versucht, dann sich breit aufzustellen.
Wer hat hier alles schon so gespielt?
Ja, also da sind auf alle Fälle Szene-bekannte Namen dabei, wie Deli Terror, eine wirklich sehr bekannte Punkband. Heaven Shall Burn, genau, hätte ich jetzt auch erwähnt. Mittlerweile ja eine sehr bekannte Band, die in ihren Anfängen also bei uns gespielt hat. Bekannte Hardcore-Bands aus verschiedenen Regionen, 100 Kilohertz, jetzt als aktuellere Band, die schon bei uns gespielt haben. ZSK war im Café, das ist auch eine sehr renommierte Band, Fahnenflucht. Also wir haben schon auch wirklich bekannte Bands immer mit am Start gehabt. Ne? Also das Café hat sich, glaube ich, über die Jahre auch in Ruf erarbeitet, auch so in diesem Punkrock-Konzertbereich. Da, ich glaube, da findet man schon immer mal, auch wenn man so Interviews mit Bands liest, da auch der Name Café Taktlos oder Klaurau schon immer mal auf. Oder Jo Quetschenpower, ein Berliner Liedermacher, der ist eigentlich auch recht bekannt. Da finden wir auch Erwähnung in seinem Buch, wo er bei uns zum Konzert war. Das ist schon ganz witzig, wenn man das dann liest.
Also ihr seid richtig gut vernetzt sozusagen.
Genau, jetzt über die Jahre sind da sehr viele Kontakte aufgebaut worden. Und dann muss man natürlich immer gucken, was möglich ist im Rahmen dessen, was die Provinz hergibt.
Wie sind so die Reaktionen gewesen über die Jahre auf das Café Taktlos, auf euch? Seid ihr so von der Mehrheitsgesellschaft in Glauchau, sage ich mal, akzeptiert worden oder gab es da Vorurteile, Anfeindungen?
Ja, spannende Frage. Das Café Taktlos, also spätestens seit es in der Heinrich-Heine-Straße war, wurde von der Bevölkerung doch eher als, das ist tatsächlich ein nicht ganz so altes Zitat, Zentrum der linken Steineschmeißer wahrgenommen, ohne dass es viele von denen irgendwann mal eigentlich in die Räume getrieben hätte, weil der Fokus lag jetzt viel auf Konzerten. Das ist aber gar nicht alles gewesen. Wir hatten tatsächlich auch noch Arbeit im Bereich der Flüchtlingshilfe 2015-16 sehr auch positiv wahrgenommen. Wir haben Kinder- und Straßenfeste veranstaltet. Wir hatten 3 Open-Air-Veranstaltungen, 2 davon, glaube ich, sogar am Objekt selber. Wir haben regelmäßig eine Küche für alle, damals hieß das noch Volksküche, in Anlehnung gemacht, wo quasi Mittwoch jemand gekocht hat und alle konnten für einen schmalen Taler was mit essen. Wir hatten in den, ich nenne es jetzt einfach mal, goldenen Jahren regelmäßig da drinnen Graffiti-Workshops. Wir hatten eine Breakdance-Gruppe, die dort einmal die Woche die Räumlichkeiten genutzt hat, um eben zu üben und sich von jemandem quasi zeigen zu lassen, wie funktioniert das überhaupt. Also ein unglaublich breit aufgestelltes Angebot und wie es dann aber häufig so ist, irgendwie überwiegt dann das, was man negativ in den Köpfen verhaftet ist und für die waren wir, ja, also für die breite Mehrheitsgesellschaft einfach nur Linke, Spinner, Steineschmeißer, was auch immer, vielleicht weil das Haus mit Graffiti vollgemalt war, beziehungsweise ist, keine Ahnung, woran das jetzt genau gelegen hat, viele von denen, die dann negativ über uns gesprochen haben oder über das ganze Objekt negativ gesprochen haben, die wussten überhaupt nicht, was sich da drinnen ganz genau abspielt. Für die war das halt, ja, Indoktrinationszentrum wurde auch ganz gerne gesagt. Steine geschmissen hat hier in Glauchau in der Zeit, wo ich regelmäßig ins Café gehe, nie irgendwo jemand. 2004 oder 2005 haben sie, irgendwann hat das Land ja mal die Jugendhilfepauschale zum Beispiel zusammengekürzt. Und da behaupte ich jetzt einfach mal, da ging aus den Räumlichkeiten und aus diesem Kreis von Menschen die größte Demo hervor, die Glauchau überhaupt jemals gesehen hat, weil wir dort eben unglaublich viele Leute zusammengesucht und gefunden, vernetzt haben, die dann hier gegen eben so eine Kürzung für die gesamte Jugendhilfepauschale, also nicht nur für unser damaliges Objekt, sondern generell die gesamte Jugendhilfepauschale auf die Straße gegangen sind. Da wiederum fand in der Berichterstattung das Café Taktlos, aber keine Erwähnung. War dann wahrscheinlich zu positiv, wollte sich niemand den Schuh anziehen. Weiß nicht genau, Artikel gibt es darüber aber immer noch genug.
Okay, gut, also sozusagen verrufener Ort ein Stück weit.
Ganz genau, ja.
Ja. Aber die Jugendlichen, die dann gekommen sind, waren die schon alle irgendwie politisiert oder haben die sich alle politisch interessiert oder war es für manche einfach nur ein Freizeittreff?
Das war tatsächlich recht bunt gemischt. Also ich würde sagen, grundsätzlich, wer mehrmals in diesem Haus aufgelaufen ist, der hatte schon irgendwo eine politische Grundinteresse. Also ging nicht so viel anders, man ist um Diskussionen, was eben Politik angeht, beziehungsweise politische Ausrichtung, nicht großartig drumherum gekommen. Aber wie gesagt, da gab es eben eine Gruppe, die hörte Hip-Hop, sprühte gerne irgendwie sowas. Für die war das zwar Thema, aber natürlich nicht so sehr wie für andere, die sich dann dort komplette Abende über sowas wie die Zwei-Staaten-Lösung oder ähnliches unterhalten haben und das aber halt in einem Alter, wo man normalerweise, keine Ahnung, was anderes machen würde, als sich einen Abend lang mit Freunden über die Zwei-Staaten-Lösung zu unterhalten. Deswegen, wie gesagt, viele, viele Jahre war das sehr, sehr bunt gemischt. Und es gab da tatsächlich auch nicht diesen Anspruch von denen, die dort regelmäßig gewesen sind, dass man sich dort unbedingt A, politisch grün sein musste und B, dass sich darum quasi die ganze Welt dreht. Also ab und zu hat man auch einfach mal nur eine Runde Tischtennis, Billard gespielt, irgendwas in dieser Richtung oder eben mal was zusammen gekocht. Oder saß zu Weihnachten einfach zusammen, weil ein paar Leute einfach wegen ihrer Familie hier waren, das genutzt haben, dass man sich ja in großer Runde mal wieder trifft, egal ob man nach Berlin oder sonst irgendwo hingezogen ist. Also weiter weg von Klauchau war halt dann der eine Anlaufpunkt und da hat Politik keine Rolle gespielt, sondern es war einfach ein Treffen alter Bekannter und guter Freunde.
Und die Diakonie hat einfach so die Räume gestellt und hat euch ansonsten machen lassen?
Nicht ganz. Also das war schon ein Angebot quasi von der mobilen Jugendhilfe der Diakonie und wir hatten viele Jahre mehr oder weniger auch eine Betreuerin bzw. eine feste Ansprechpartnerin, die uns viel Freiraum gelassen hat, was die Ausgestaltung unserer Zeiten quasi angeht, die aber natürlich dann trotzdem diejenige welche war, die dann auch mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, hier halt stopp, dass das und das geht, dass das und das könnt ihr nicht machen. Also es war nicht völliger Selbstläufer, die Räume gehörten wie gesagt eigentlich der mobilen Jugendhilfearbeit und wir sind dort schon betreut worden, aber es war alles sehr offen, sehr selbstverwaltet.
Und das ist dann, habe ich in dem offenen Brief gelesen, ja irgendwann gekippt. Was ist da passiert?
Da muss mich bestimmt jemand unterstützen, damit ich das alles wieder richtig zusammenbekomme. Also 1920, der große Break war logischerweise Corona. Die Räumlichkeiten waren zu. Die Diakonie bzw. die Sozialarbeiter, die da drin ja ihren Regeljob verrichtet haben, brauchten für Fördermittel andere Ideen, Möglichkeiten, Optionen, was man denn da so treiben könnte. Dazu kam natürlich auch noch ein gewisser politischer Druck, das ja, Erstärken rechter bis erzkonservativer Parteien ist ja kein Geheimnis und dementsprechend gab es da auch immer wieder Nachfragen und dementsprechend hatten solche Kräfte dann aber auch Einflüsse auf eben Fördermittel, Ausgestaltungen und so weiter. Und eben über diese Corona-Zeit sich die ja, Bedarfe geändert. Erstens mal sind wir dann auch alle ja, etwas überaltert gewesen. So eine richtige Nachfolgegeneration gab es nicht mehr. Also das war einfach, das lief sich aus. Und dementsprechend, wie gesagt, hat sich die Diakonie bzw. die Sozialarbeiter der Diakonie halt umstrukturieren wollen. Die wollten da drinnen weiterhin eine Begegnungsstätte für Jugendliche, aber nicht mehr so selbstverwaltet, so offen, wie wir das kannten, sondern mit festen Angeboten, mit Öffnungs- und Schließzeiten und so weiter und so fort. Und ja, das war tatsächlich so der erste Kipppunkt. Also da gab es viel Reibereien zwischen denen, die viele, viele Jahre dort unterwegs waren. Da sind auch teilweise recht hässliche Worte gefallen, was nicht immer ganz begründet war. Und lief dann eben im Endeffekt darauf hinaus, dass es immer noch ein Angebot für Kinder und Jugendliche da drin gibt. Aber eben nicht mehr das Angebot, was es früher mal für uns als Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene war.
Hat sich da bei den Jugendlichen auch ein bisschen was verschoben, sozusagen, wie die drauf waren? Also gab es da einen Trend hin unpolitischer zu werden oder rechter zu werden? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich kann es von meinem Sohn sagen, der mittlerweile diesen Jugendtreff im H2 besucht. Und er und sein Freundeskreis, die sind schon politisch so drauf wie wir. Also die sind auch sehr politisch, sind auch sehr engagiert, versuchen da auch in der Richtung viel zu machen. Was jetzt sonst noch an Leuten das Café besucht, das ist für uns natürlich jetzt, das ist ja nicht mehr das Café, sondern diesen Jugendtreff im H2 besucht, das ist für uns jetzt natürlich schwierig einzuschätzen. Ja, weil wir ja da ein Stück weit einfach raus sind. Ne? Es ist aber auf der anderen Seite so, dass gerade die Jugendgruppe mittlerweile auch diese Räume hier in der Galerie nutzt. Also wenn das Café ihnen nicht zur Verfügung, oder das H2 ihnen nicht zur Verfügung steht, dann treffen die sich durchaus hier und nutzen halt die Galerie. Also auch da gibt es Verbindungen mittlerweile mit den jungen Leuten, wo wir natürlich ganz froh drüber sind, weil, wie Erik schon gesagt hat, dass ja eine Zeit lang so war, dass im Prinzip diese nächsten Generationen gefehlt haben. Und das ist sicherlich dem Café Taktlos als Institution auch ein bisschen auf die Füße gefallen, dass im Prinzip diese Generationen dazwischen fehlen. Ne? Also wo man sagt, die Generation, die nächste abholt und ins Café holt und die Räume bietet, die fehlt. Ne? Wenn ich als alter Mann muss da nicht zu irgendeinem Teenager gehen und sagen, ich habe da ein cooles Kaffee, komm mal vorbei. Da sagt er wahrscheinlich.
Was sagt der alte Mann
mir da? Ja, der alte Mann von mir. Ne? Und das war wirklich ein Problem, dass eben diese Generation gefehlt haben, die anfangen, die um die 20-Jährigen, die dann halt so eine Vorbildfunktion haben für jüngere Leute, wo dann die 15-, 16-, 17-Jährigen sagen, oh, hier gibt's was Cooles, die machen da was, da kann man mal mit hingucken. Und das, ja, das war, wie gesagt, so ein bisschen, denke ich, auch die Krux dann fürs Café Taktlos, was dazu geführt hat, dass wir auch der Diakonie gegenüber dann in dem Moment nicht so die Argumente hatten, ja, weil die sich natürlich darauf zurückziehen konnten, zu sagen, das ist ein Jugendtreff, guckt euch an, wer von euch ist Jugendlicher? Und dann stehst du da und sagst, ja, irgendwo nehmen die dir ja gerade den Wind aus den Segeln. Ja. Dass die Art und Weise nicht unbedingt immer okay war, das sei mal dahingestellt. Da gibt es aber sicherlich auch von beiden Seiten Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Ja, also. Aber das bringt ja sowas immer mit sich, so eine Konfrontation. Ne. Letztendlich hat es zu der Situation geführt, die wir jetzt haben.
In einem offenen Brief auf eurer Webseite steht ja, das Erste, was dann sozusagen weggebrochen ist, das sind eben diese offenen Kochabende gewesen, wo es dann hieß, die nicht mehr. Was für Rückmeldungen habt ihr bekommen, als das dann nicht mehr weiterging?
Na, große Fragezeichen. Ne? Also das, warum ist das jetzt nicht mehr? Warum ist das Haus zu? Also man kommt ja dann regelmäßig dorthin und auf einmal ist es halt zugeschlossen. Was ist jetzt hier los? Da gab es schon große Fragen. Ne? Also man muss es dann schon erklären. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu den Räumen, in denen wir uns jetzt gerade befinden. Also Andreas hat es ja vorhin gesagt, die Galerie, das ist jetzt unser Notausweichpunkt gewesen, den wir dann gesucht haben als Verein, um wenigstens für den harten Kern sozusagen des Café Taktlos Bereich diese Küfer weiter durchführen zu können, damit wir halt trotzdem einen Raum haben. Aber das ist halt eben, wie gesagt, eine Notlösung und das ist halt, wir können die Räume nutzen, wir können die aber nur für uns intern nutzen. Das ist kein öffentlicher Bereich. Also die Räume sind dafür auch gar nicht ausgelegt. Das erschwert natürlich gerade auch den Bereich der Begegnungen sehr.
Im offenen Brief war ja auch so ein bisschen so die Rede, ja, als das mit der Küfer nicht mehr funktioniert hat, haben wir erstmal noch keine Welle gemacht und haben das versucht, erstmal nicht hochzukochen und öffentlich zu thematisieren. Was war da die Idee dahinter, das so zu lösen? Und würdet ihr sagen, es hat funktioniert?
Also es hat offensichtlich nicht funktioniert, weil die Gruppe um das Café Taktlos ja in der Heinrich-Heine-Straße jetzt gar nichts mehr machen kann. Also hat es nicht funktioniert. Wir haben es damals aber sehr bewusst erstmal so hingenommen, weil wir halt gesagt haben, okay, wir veranstalten ja trotzdem noch die Konzerte in der Heinrich-Heine-Straße unter dem Label Café Taktlos. Und das wollen wir uns natürlich nicht verbauen, weil dafür sind wir ja trotzdem noch da und wollen das auch gerne weiter so führen und wollten dann mit dem Träger auch erstmal nicht in einen großen Streit treten oder ähnliches. Und dann haben wir halt gehofft, das beruhigt sich wieder. Vielleicht ändert sich da auch was an der Situation, dem Willen der Diakonie, man weiß es ja nicht. Und wollten uns die Tür halt nicht zuschlagen, sondern wollten da halt kooperativ auch mit dem Träger eigentlich ins Gespräch gehen und sagen, wir wollen mit euch arbeiten. Und wir haben euch seit so vielen Jahren auch unterstützt in der demokratischen Arbeit. Auch was ich jetzt aus Erzählungen von den Vereinsmitgliedern weiß, ist ja auch das Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße in viel Eigenleistung damals von der Gruppe um das Café Taktlos ausgebaut worden. Also da ist ganz viel mit dazu passiert und das will man auch nicht einfach so aufgeben. Ne? Das gehört dann dazu. Man hat eine gemeinsame Geschichte und will da jetzt nicht einen Streit vom Zaun brechen. Also das war halt einfach von uns damals das Ziel zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so, das ist gerade eine blöde Situation. Wir nehmen das jetzt erstmal so hin und hoffen, dass es wieder besser wird. Also das war die Intention, warum wir erstmal nichts gesagt haben.
Und die Konzerte sind dann aber auch noch eine Weile weitergelaufen?
Ja, die liefen bis dieses Jahr im Januar.
Und dann ist was passiert?
Hier in der Stadt gibt es seit längerem schon die Entwicklung, dass es eben wieder mehr rechte Personen, würde ich jetzt, also rechtsorientierte Personen gibt, auch gerade im jugendlichen Bereich fällt mir das schon auf. Und hier in der Stadt tauchen seit Monaten immer mehr Sticker auf. Also dieses Taggen und Stickern ist hier gerade ziemlich in Bewegung. Und es sind halt immer mehr rechtsradikale Sticker aufgetaucht. So, und das war schon eine Beobachtung. Das ist auch in der Stadt mehrfach diskutiert worden. Und Ende 25 ist dann ein Sticker aufgetaucht hier in der Stadt, der ganz klar das Café Taktlos ins Visier genommen hat, wortwörtlich. Also wir hatten, auf diesem Sticker sieht man den Paulschen Panther, der ja einen klaren NSU-Bezug herstellt. Man sieht ein stark verfremdetes Stadtwappen, da ist ein Hakenkreuz drauf und diverse andere Symboliken. Und außerdem sieht man auf dem Flyer ein Fadenkreuz, deswegen sage ich ins Visier genommen. Und in diesem Fadenkreuz drin ist das Gebäude in der Heinrich-Heine-Straße zu erkennen, eindeutig. Und daneben ein Schriftzug, wir kommen wieder. Und das ist halt eine offene Drohung gegen das Gebäude, gegen alles, was sich da drin befindet. Und das ist halt, sage ich mal, schon eine ganz andere Qualitäts- oder Eskalationsstufe gewesen ist, das, was wir bis dahin in den letzten Jahren erlebt haben. Und diese Sticker-Geschichte ist durch die Medien gegangen, also das ist öffentlich geworden. Es gab da einen öffentlichen Diskurs und auch eine Anklage sozusagen, dass das ja schon extrem übergriffig ist. Und die Diakonie Westsachsen hat das als akute Bedrohungslage bewertet gegenüber dem Haus und allem, was sich da drin befindet und insbesondere eben auch der Jugendarbeit und gegenüber den Mitarbeitenden, die dort beschäftigt sind, und hat aus diesem Grund entschieden, dass die Konzerte, dass der Café Taktlos Crew dort nicht mehr stattfinden dürfen. Also das war für die Diakonie Westsachsen die logische Schlussfolgerung.
Ist da mit euch nochmal drüber geredet worden?
Es gab zuerst einen Briefwechsel, also eine schriftliche Aussage dazu, dass das akut anstehende Konzert, weil das war nämlich unsere Problematik, also wir hatten wirklich wenige Tage vor einem schon feststehenden Konzerttermin haben wir die schriftliche Versagung der Räume bekommen in der Heinrich-Heine-Straße. Das hat uns natürlich erstmal vor große Herausforderungen gestellt. Wir konnten es dann Gott sei Dank lösen und konnten eben ins Clubkino ausweichen hier in der Stadt. Aber war ja schon gesagt, das ist keine Dauerlösung. Das war halt wirklich eine Notlösung. Es gab polizeiliche Ermittlungen dazu, also zu diesem Stickervorfall allgemein. Wir haben auch extra nochmal ein Sicherheitskonzept aufgestellt, also um das in der Heinrich-Heine-Straße durchzuführen. Aber das hat halt auch nie ausgereicht. Also wir haben dann im Prinzip, wie gesagt, die Versagung bekommen. Danach gab es nach dem Konzert gab es ein Gespräch zwischen der Geschäftsführung der Diakonie Westsachsen und zwei Vereinsmitgliedern von uns. Da war der Erik dabei. Vielleicht magst du mal was dazu erzählen?
Ja, wie ist das gelaufen? Also grundlegend professionell und auf Augenhöhe. Die dabei anwesenden Mitglieder der Geschäftsführung der Diakonie, die haben schon recht klar gesagt, wieso, weshalb und warum. Und da waren wir ursprünglich tatsächlich noch im Reden, dass das jetzt für einen gewissen Zeitraum quasi nicht mehr stattfinden kann. Also egal was, dass es in diesen Räumen nicht mehr stattfinden kann. Und das hat sich dann im Nachgang aber halt ja, relativ deutlich gezeigt, dass dort überhaupt nichts mehr stattfinden wird. Im Gespräch hieß es noch sowas wie beispielsweise eine Lesung, ein Kinder- und Straßenfest oder irgendwas in der Richtung wäre grundlegend schon noch möglich. Und wie gesagt, im späteren Verlauf hat sich aber dann gezeigt, das wollen die eigentlich auch nicht mehr unbedingt. Also die wollen mehr oder weniger jetzt ihr eigenes Angebot zu ihren Zeiten ausschließlich dort umsetzen und ja, damit war das im Groben und Ganzen dann passé, das ganze Thema.
Also was ich als Neuling im Verein super spannend fand, war die Art und Weise, wie das dann schon auch schriftlich noch abgelaufen ist. Also wir haben dann nochmal eine Anfrage gestellt gehabt und haben gefragt, wir haben jetzt übrigens Konzerttermine, wann können wir denn wieder? Ne? Weil es war halt eben gesagt, nur vorübergehend jetzt erstmal, bis sich die Wogen etwas geglättet haben. Dann kam, es war so eine Hinhaltetaktik. Dann schickt doch erstmal eure Termine und dann haben wir eine Termine hingeschickt. Oh, ja, na, wir können uns ja kümmern. Also das ging dann immer so hin und her, also auch sehr zeitverzögernd, verschleppend. Und das, also ich fand ja besonders spannend, war dann, es war immer die Aussage, wir helfen euch trotzdem. Und ich meine, nach 30 Jahren gemeinsamer Arbeit, ne, die Frage zu stellen, was braucht ihr denn eigentlich, fand ich persönlich ein bisschen wild. Also wir haben es dann natürlich trotzdem getan. Also wir haben dann gesagt, na, wir brauchen halt Räumlichkeiten für Konzerte, die und die Größe. Also wir haben im Prinzip das beschrieben, was wir hatten eigentlich. Also was es in der Heinrich-Heine-Straße schon immer gab. Dass wir sowas eben wieder brauchen und dass wir vor allem auch eine gewisse Verlässlichkeit brauchen, weil also jeder, der Konzerte plant, wird wissen, dass das nicht binnen einer Woche zu erledigen ist, sondern dass man da schon einen gewissen Planungsvorlauf braucht und halt eben auch wissen muss, kann ich in der und der Zeit in den und den Raum hinein und das halt vielleicht ein halbes Jahr vorher oder so. Und am besten halt, weil es die Sache sonst extrem verkompliziert, halt eben einen festen Ort, an dem man immer sein kann. Einfach, weil das logistisch wesentlich besser zu handeln ist. Genau. Und da kam dann ein Oh, das hören wir jetzt aber zum ersten Mal. Also so ungefähr war dann die Antwort, also sinngemäß. Und das können wir leider nicht bieten. Das war dann so die Rückmeldung und das war halt dann so die klare Aussage zu sagen, nee, das wird jetzt hier nicht mehr stattfinden. Und ich fand es halt einfach persönlich sehr schade, dass das halt also so eben diese Scheibchenweise, ne? Also man musste das dann so sich schon die Aussagen erkämpfen, hat ein bisschen, also man hat das Gefühl gehabt, dass da sehr auf Zeit gespielt wird. Und der Verein hing halt total in der Luft. Und also wir stehen jetzt vor dem Resultat. Das ist nicht einfach, weil wir halt immer noch Konzerttermine haben und Konzertanfragen und keine Räumlichkeiten haben und da sehr auf der Suche sind, das erst zu lösen und vor allem auch weiterzumachen. Also wir wollen auch weitermachen. Und ja, also das ist einfach ein bisschen schade, wie das gelaufen ist.
Aber um das mal zusammenzufassen, im Prinzip ist die Diakonie eingeknickt und hat diesen Raum euch weggenommen aufgrund von Stickern. Also es ist, außer dass diese Sticker aufgetaucht sind, die krass sind, so, ist nichts passiert. Es ist bei euch keine Scheibe eingeschmissen worden, es sind keine Leute aufgetaucht da in dem Haus, keine Nazis, die irgendwie was Leute bedroht. Nein.
Gar nichts. Es sind tatsächlich nur die Sticker gewesen.
Wie denkt ihr darüber, dass es Rechten so einfach gemacht wird mit Stickern? Also ja klar, ekelhaften Stickern und auch bedrohlichen Stickern, klar. Aber ich meine, das ist ja, würde ich jetzt mal so sagen, ja, also ich meine, wenn das sozusagen der Maßstab ist, dass man gegen jemanden stickert und dann verliert derjenige seine Räumlichkeiten, das kann die Szene ja sehr leicht mit allen möglichen anderen Leuten auch wiederholen.
ich persönlich finde das auch als total falsches Signal, was da gesetzt wurde. Ne? Also das ist schon, also wie du schon sagst, es haben hier ein paar Sticker ausgereicht, um 30 Jahre lang als 30-jährige gemeinsame demokratische Arbeit in Frage zu stellen und zu beenden. Zumindest bis jetzt. Und das ist absolut das falsche Signal. Also das darf so nicht sein. Also Diakonie und Kirche steht eigentlich für Schutzräume, steht für Gemeinschaft, steht für ein gewisses Wertesystem. Und so vorzugehen ist einfach, es entspricht dem einfach gar nicht. Also steht dem total entgegen. Ne? Das ist ein Widerspruch. Ja.
Wenn ich jetzt mal runterbreche, das sind offenkundig gewaltbefürwortende, ob sie jetzt tatsächlich gewaltbereit sind, wissen wir nicht, aber gewaltbefürwortende Nazis, Verfassungsfeinde, die da diese Sticker geklebt haben mit NSU-Symbolik. Die logische Reaktion wäre doch eigentlich gewesen, okay, da sind die Demokraten, da sind die Verfassungsfeinde, wie können wir die Demokraten schützen? So, ist das mal diskutiert worden, ist das mal angedacht worden, da euch in irgendeiner Weise den Rücken zu stärken?
Ich denke nicht. Also mir ist da keine Diskussion zwischen uns als den als erstes Betroffenen und der Diakonie als zweiten Betroffenen bekannt. Ich bin auch weiterhin der festen Überzeugung, da hatten wir ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, es gab zu der ganzen Sache eine Agenda und auf eine gewisse Art und Weise wurde das dann auch wohlwollend entgegengenommen. Der Sticker, ja, war krass und Gewaltandrohung, aber vor und um dieses Gebäude sind im Verlauf der Jahre schon völlig andere Dinge abgelaufen, die in meiner Welt zumindest eine viel größere Bedrohung dargestellt haben. Sind noch nicht lange her, 2 Jahre, glaube ich, da wurden auch Hakenkreuze an die Fassade gesprüht. Darüber hat man aber zu dem Zeitpunkt gar nicht so großartig geredet, sondern die wurden dann halt einfach entfernt und gut war. Und dieser eine Sticker soll jetzt dafür verantwortlich gewesen sein, dass man, wie du gesagt hast, 30 Jahre erfolgreiche Demokratie- und Jugendarbeit einfach so begräbt. Also ich halte das nach wie vor für vorgeschoben. Warum genau, also ob es Bequemlichkeit oder eben eine anderslautende Agenda ist, kann ich mir aber jetzt nicht anmaßen zu beurteilen.
Was für ein Signal geht da aus deiner Sicht aus davon, dass so ein Sticker ausreicht, um da quasi so Räume zu canceln? Ist es eine Ermutigung auch an die Szene, sowas öfter zu machen, in der Hoffnung, dann wieder erfolgreich zu sein damit?
Ja, selbstverständlich ist es eine Ermutigung. Da ist ja Kosten-Nutzen-Aufwand. Also noch schöner geht's auf gut Deutsch gesagt, ja, für eben so Demokratiefeinde überhaupt nicht früher. Da mussten die noch selber auf der Straße Autos demolieren oder mit Steinen schmeißen oder ähnliches. Immer auf die Gefahr hin, dass die dabei ihr eigenes Leben, ihren eigenen Leib in irgendeiner Art und Weise gefährden. Jetzt sitzen sie vorm Rechner, bestellen im Internet einen Sticker, drucken den aus, also lassen den ausdrucken, bestellen den nach Hause, kleben den irgendwo hin und daraufhin wird, wie gesagt, so eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, Klaurau-Instanz von heute auf morgen beerdigt. Also, was das genau für ein Signal ist, müssen wir, glaube ich, nicht endlos lange darlegen. Das kann jeder relativ gut erkennen.
Gab es so Reaktionen so aus der Zivilgesellschaft? Du bist ja in der Lokalpolitik auch. Gab es da Stimmen, jetzt sage ich mal, jenseits deiner Fraktion, die gesagt haben, wir stellen uns hinter euch und ihr müsst einen Raum wieder kriegen?
Ja, keine, die ich wahrgenommen hätte und auch keine, die laut gewesen wären. Also ich sage jetzt einfach mal nein.
Es ist ja auch krass so, ne? Also ich meine, da taucht ein NSU-Sticker auf, also NSU-Bezug, ein Sticker mit NSU-Bezug, ob das jetzt die gleichen Leute tatsächlich sind, also NSU-Umfeld oder nicht, haben wir dahingestellt. Ist da was bekannt drüber eigentlich, wer das war?
Nein, also soweit ich weiß, gibt es da keinen Ermittlungserfolg. Spannend bei der Sache, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ist natürlich, es gab dazu einen Zeitungsartikel, einen breiten Aufschrei aus der Mitte der Gesellschaft beziehungsweise überhaupt der Stadtgesellschaft habe ich nicht wahrnehmen können. Anders wiederum ist es gewesen, als irgendjemand in unserer historischen Innenstadt an die Sandsteinwände 161 und AFA gesprüht hat. Also da wiederum war das wochenlang Thema, was das für eine Schweinerei wäre und was das alles kosten würde und Da wurde dann tatsächlich auch regelmäßig im Gremium nachgefragt, ob es denn da schon polizeiliche Ermittlungserfolge gäbe und ob man denn wüsste, wer das war und so weiter und so fort. Also diese ja, Dualität, das eine ist nur so schlimm, weil war ja nur ein Aufkleber und von, also, als dummer Jungenstreich sozusagen abzutun. Und das andere war eben, da hat jemand Zahlen an historischen Sandsteinen gesprüht mit Farbe. Das haben alle gesehen, weil es ist nun mal die Innenstadt, Flaniermeile. Das wurde wieder relativ hoch angehängt und das hat dann plötzlich auch viel mehr Leute interessiert. Obwohl sich das in meiner Welt zumindest eigentlich nichts nimmt. Also im Gegenteil, ich finde ja einen Sticker mit einer Gewaltandrohung nochmal um einiges schlimmer als Sprühereien, egal welcher Art, die man eventuell einfach entfernen kann und die so ein Zielbild gar nicht mitnehmen, sondern einfach nur für eine Abkürzung stehen.
Ich muss bloß noch mal ganz kurz eingreifen. Was bisher bis zu unserem offenen Brief noch gar nicht so in der Außenkommunikation war, ist, dass es das war mit Konzerten. Also das hat noch niemand so ausgesprochen. Das muss man, also öffentlich. Das ist halt, glaube ich, auch nochmal so ein Grund, dass das in dem Bewusstsein gar nicht so da ist, auch in der Stadt selber, würde ich jetzt für mich schon mal so einordnen, weil das niemand so offen ausgesprochen hat, dass wir in der Heinrich-Heine-Straße als Café Taktlos-Gruppe keine Konzerte mehr durchführen dürfen und dass da auch nichts mehr passieren wird. Das ist sozusagen, jetzt wird das publik, ne? Das ist bisher intern Diskussionspunkt gewesen zwischen dem Verein Kulturknall, der Café Taktlos-Gruppe und der Diakonie. Da gab es aber kein öffentliches Statement. Das haben wir jetzt verfasst, weil eben wir auch mit Nachfragen bombardiert wurden. Wir haben auch eine gewisse Hinhaltetaktik gegenüber unseren Nachfragenden an den Tag gelegt, weil wir gehofft haben, dass dann noch was kommt. Also dass es besser wird, dass wir vielleicht eine Alternative finden oder eine Lösung mit der Diakonie Westsachsen gemeinsam oder ähnliches. Deswegen ist das bisher nicht publik gemacht worden in der Form. Der offene Brief hat schon auf eine gewisse Resonanz jetzt zu einer gewissen Resonanz geführt. Wir haben letztes Wochenende hier in der Stadt an einer anderen Lokalität mit unglaublich viel Aufwand ein Vereinsfest durchgeführt, haben auch dort nochmal darüber über die Situation informiert und es gab eigentlich nur Reaktionen der Bestürzung, der Überraschung auch, also ob das jetzt wirklich so ist, also Unglaube auch, dass das wirklich, wirklich passiert jetzt hier in dem Moment, hin zu halt großen Solidaritätsbekundungen und halt auch Unverständnis gegenüber dem, was da gerade passiert ist.
Das heißt, ihr habt jetzt quasi so Veranstaltungen in der Pipeline, die schon eigentlich organisiert waren, wo ihr konkret mit Bands in Kontakt wart.
Seid.
Und ihr habt dann den Bands, den KünstlerInnen absagen müssen? Oder wie ist das?
Also neue Anfragen müssen wir momentan zum Großteil ablehnen. Ja. Die Sachen, die geplant sind, das sind wir permanent auf der Suche gerade. Also das ist schwierig, ne? Also man versucht es dann eben bei befreundeten Vereinen mal anzufragen, Ausweichlokalitäten zu finden, aber das ist halt nicht so einfach, ne? Also es ist ja jetzt kein Wanderzirkus, also sondern das ist ja eigentlich die Institution in der Heinrich-Heine-Straße und das Café Taktlos. Wie gesagt, es gab es 30 Jahre lang, ne? Also das ist dann auch ein bisschen schwierig, da jetzt relativ schnell einen Ersatz zu finden. Und momentan haben wir es jetzt eben die beiden Male so gelöst, nee, sogar mehr Konzerte jetzt schon, haben wir uns halt, keine Ahnung, wir haben dann teilweise eben wie jetzt am Stausee unten das Bootshaus genutzt, aber das geht halt auch immer nur so, als wir dürfen das mal machen, aber bitte nicht regelmäßig und nicht zu oft. Na, und vor allem muss man dann auch immer wechseln, man muss ja dann seine Besucher auch so ein bisschen denen erklären, wo wir jetzt eigentlich gerade sind.
Also wir haben tatsächlich auch ein Konzert absagen müssen, wo wir halt keinen Ausweichplatz gefunden haben, um das durchzuführen, weil halt die Clubs, mit denen wir in Kontakt waren, das nicht ermöglichen konnten und wir dann wirklich auch Anfragen bekommen haben. Also ich habe dann konkret Anfragen von Leuten bekommen mit so einem Fragezeichen hinter dem Konzerttermin, wo ich dann schreiben musste, tut mir leid, kann nicht stattfinden. Im H2 geht's nicht und das Kino als Ausweichmöglichkeit steht nicht zur Verfügung, weil wir an dem Wochenende eben andere Veranstaltungen hatten. Und es sorgt natürlich erstmal für Enttäuschung bei den Gästen. Und zum anderen ist es natürlich für uns auch immer schwierig, das dann den Bands zu kommunizieren, die sich natürlich dann darauf verlassen, dass die Termine stattfinden. Sind ja auch internationale Bands, also in dem Fall waren es die Archies, die ja dann deutschlandweit unterwegs sind und natürlich das dann in ihren Tourplan einbauen. Und wenn denen das plötzlich wegfällt, ist das natürlich für die auch doof. Ne? Und wir sind ja die dann, die da im Prinzip Rechenschaft ablegen müssen, denen gegenüber.
Entstehen euch da Kosten auch? Also müsst ihr dann irgendwie Ausfall zahlen oder Reisekosten übernehmen jetzt?
Also Kosten entstehen natürlich in dem Moment, wenn wir uns irgendwo einmieten müssen. Na, also das ist auf jeden Fall klar. Dann gibt es natürlich diesen, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, erhöhten logistischen Aufwand. Also wenn man irgendeinen Raum bespielt, mal so schnell, das heißt, man muss die Technik dorthin bringen, wir müssen das aufbauen, wir brauchen jemanden, der uns da auch hilft. Das ganze Thema Verköstigung, wie gesagt, wir haben Gott sei Dank ein gutes Netzwerk, aber es ist halt trotzdem mit unglaublich viel mehr Aufwand verbunden und stellt natürlich auch für Menschen, die das im Ehrenamt machen, neben einer beruflichen Tätigkeit und Familie und vielleicht noch anderen Aktivitäten einfach vor große Herausforderungen, das dann zusätzlich halt eben auch noch zu machen. Ne? Und auch vor allem nach, also auch so einem sehr enttäuschenden Erlebnis, dass man da einfach so mir nichts, dir nichts da vor die Tür gesetzt wurde für ein Projekt, wo viele aus dem Verein viele Jahre wirklich viel Zeit, Liebe und Herzblut hineingesetzt haben und auch viel dafür gekämpft haben. Und dass das dann einfach so ausgepustet wird, macht natürlich auch was mit unseren Vereinsmitgliedern oder mit dem ganzen Bereich Café Taktlos mit den Menschen, ne? Und das immer wieder zu aktivieren und zu sagen, wir machen weiter, das tut uns gut, das gelingt uns momentan sehr gut, aber kostet natürlich mega viel Kraft, ne? Also das wäre schon schön, wenn wir irgendwie wieder ein Zuhause finden würden. Wir sind halt gerade obdachlos, ne? Also.
Und die Diakonie sagt so, ja, dieser ganze Mehraufwand, der da für euch hinten dran hängt, ist nicht unser Problem. Selber schuld, wenn ihr Konzerte organisiert habt.
Die können uns halt leider nicht helfen. Ist nicht ihr Aufgabenbereich. Also das ist so die letzte Aussage gewesen.
Wie schätzt ihr selber jetzt so die tatsächliche Bedrohungslage für euch ein? Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, also es ist sicher schwierig zu sagen. Es gibt natürlich eine erhöhte Bedrohungslage mittlerweile wieder. Man merkt, dass diese neuen Rechten, Rechtsradikalen aggressiver auftreten. Also wie gesagt, ich habe ein Kind im Teenageralter, dem das auch schon passiert ist, auch seinen Freunden, dass die da verbal angegriffen worden sind in der Öffentlichkeit. Was jetzt körperliche Übergriffe betrifft, das ist im Moment, glaube ich, noch nicht ganz so das Thema, aber ich sehe schon die Gefahr, dass das wieder in die Richtung geht. Also dass doch auch dieses Körperliche wieder zunimmt und da irgendwelche Jungfascho-Gangs sich da organisieren und dann irgendwann auch wieder auf Leute losgehen und da ein Bedrohungsszenario aufbauen. Inwieweit diese Aufkleber jetzt da ein Bedrohungsszenario darstellen, das ist natürlich schwierig zu sagen, wer da dahinter steht. Also im Aufkleber zu kleben reicht ein 14-Jähriger, ne, der da irgendwie mal falsch abgebogen ist. Aber es kann natürlich trotzdem auf der anderen Seite auch eine Gruppe dahinter stehen, die durchaus bereit ist, Intention da umzusetzen, diese mit diesen Aufklebern verbinden. Ja. Das ist aber momentan für uns noch, oder für mich jetzt persönlich, schwierig einzuschätzen. Ich habe immer die Hoffnung, dass es bei solchen verbalen Äußerungen bleibt und wir es vielleicht doch hinkriegen, als Zivilgesellschaft da irgendwie wieder eine Wende hinzubekommen und vielleicht irgendwie dafür zu sorgen, dass Jugendliche darüber nachdenken, auf welchen Weg sie sich hier begeben. Ja, und im Moment hat man ja den Eindruck, dass das zu so einer Mode wird. Also sowohl was das Outfit betrifft, als auch was die Einstellung und Ideen dahinter betrifft, dass viele Jugendliche sich dort gar nicht damit auseinandersetzen, sondern einfach dort was mitmachen, was sie als schick und cool empfinden. Ne? Also es ist sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass es das natürlich, was wir am Anfang besprochen haben, diese Grenze des Sagbaren sich immer weiter verschiebt. Ne? Und dass damit natürlich auch salonfähig wird. Also wenn ich von überall höre, bestimmte Parolen gegen Minderheiten, ausgrenzende Sprüche und so weiter, dann brauche ich mich natürlich nicht wundern, wenn die Jugend dann dem noch eins draufsetzt und denkt, wir müssen hier noch ein bisschen radikaler in dasselbe Horn blasen. Ja, und da sind natürlich dann auch diese vermeintlich nur konservativen Leute gefragt, sich mal zu überlegen, was für einen Diskurs sie denn hier gerade betreiben.
Wenn ich erstmal davon ausgehe, dass ich das ernst nehme, diesen Sticker, ne? Also da gibt es eine Person oder eine Gruppe, die sagt, wir sehen uns in der Nachfolge des NSU, also einer Organisation, die bekanntermaßen quer durch die Bundesrepublik Morde begangen hat, nach nationalsozialistischer Ideologie. Und wir planen, unter diesem NSU-Label, NSU-Nachfolgelabel in Glauchau aktiv zu werden und auch Leute ins Fadenkreuz zu nehmen, Leute oder Einrichtungen ins Fadenkreuz zu nehmen. Eigentlich müsste es da doch einen Aufschrei geben, da müsste es Aktivitäten bei Sicherheitsbehörden geben, da müsste sich vielleicht auch ein Innenministerium interessieren und sich die Frage stellen, was ist da los? Ist das eine relevante Gruppierung? Können die das eventuell ernst meinen? Müssen wir da Leute beschützen? Kriegt ihr da irgendwas mit? Fühlt ihr euch geschützt von Politik, Justiz, Polizeibehörden?
Also was ich weiß ist, dass das unmittelbare Konzert, was nach dieser ganzen Debatte stattgefunden hat im Clubkino, dass die Stadt da schon dafür gesorgt hat, dass es vermehrte Polizeistreifen gab. Also zugegeben, an dem Abend war eine Parallelveranstaltung der Stadt unweit. Ne? Also das spielt vielleicht auch eine Rolle, aber wir waren vorneweg im Gespräch auch mit der Stadt und es wurde halt gesagt, ja, wir lassen mal eine Streife mehr fahren und gucken auch ein bisschen mit, dass nichts passiert. Es ist nichts passiert. Wir haben auf den Veranstaltungen, die wir seitdem durchgeführt haben, keine Störungen gehabt. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Worüber wir natürlich unglaublich froh sind. Ne? Aber wir sind jetzt nicht so naiv und wegen uns da in unendlicher Sicherheit, sondern wir gucken schon, dass wir wachsam bleiben, ne? Und aufpassen auf unsere Gäste und auch auf uns. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir jetzt explizit angesprochen wurden, ob wir eine Form von Schutz brauchen oder sowas. Also das hat überhaupt nicht stattgefunden. Also das läuft einfach so unkommentiert weiter.
Oder auch mal ein Gespräch mit euch. Ich meine, dass mal jemand auf euch zugekommen ist und gesagt hat, habt ihr eine Idee, wer könnte hinter der Bedrohung stehen? Was Nein. Habt ihr irgendwas mitbekommen?
Nee. Gar nicht, nein.
Es wäre ja eigentlich so, weil ich meine, ihr seid ja diejenigen, die konkret bedroht werden, ja, dass man da auf euch zukommt, das fände ich jetzt eigentlich normal und angemessen so.
Hat nicht stattgefunden, überhaupt nicht. Also das, was passiert ist, ist noch, dass die Diakonie in ihrer Kommunikation zu diesem Vorfall tunlichst immer wieder darauf geachtet hat, herauszuarbeiten, dass es eine Trennung gibt zwischen, also eine organisatorische Trennung zwischen Kaffee Taktlos und den Menschen, die das machen, und der Diakonie Westsachsen und dem Jugendangebot. Das ist das Einzige, was ich wahrgenommen habe. Also das sind die und nicht wir. Wenn ihr jemanden was antun wollt, dann greift euch die, aber nicht uns. Wir haben damit gar nichts zu tun. Also so war das gefühlt. Aber dass da jemand mal gefragt hat, wie es uns damit eigentlich geht?
Mm-mm. Also im Prinzip, man bringt sich so selber aus der Schusslinie raus, ja. Und lässt euch jetzt so ein Stück weit alleine. Ja. Was würdet ihr euch wünschen für einen Umgang hier in Glauchau mit dem Thema?
Also wir hätten uns natürlich gewünscht, wenn wir jetzt kurz beim Träger und beim Gebäude bleiben, dass wir das gemeinsam aushalten. Na? Also man hat 30 Jahre lang miteinander gearbeitet und für und miteinander. Und es wäre wichtig und richtig gewesen zu sagen, nö, wir bleiben hier, also wir bilden jetzt hier, also wir sind ein Team und wir bleiben das Team und das, wir wehren uns gemeinsam dagegen. Das wäre schön gewesen, weil das auch genau das richtige Signal gewesen wäre, zu sagen, wir sind halt eben die demokratische Seite und wir sind die hier für Vielfalt und Offenheit einstehen und wir stehen da auch gemeinsam. Das wäre schön gewesen. Und insofern es zu einer öffentlichen Debatte innerhalb der Stadt kommt, was diese Kulturgruppe betrifft, kann ich mir jetzt persönlich halt eben auch nur wünschen, dass wir gemeinsam eine gute Lösung finden. Und halt, also mal abgesehen von der Verurteilung solcher Sticker, das ist aber auch immer so ein Lippenbekenntnis, also das finden dann immer alle ganz schlimm und es passiert halt nichts, würde ich mir halt wünschen, dass es da halt auch wirkliche Unterstützung gibt und dass es da halt nicht nur bei Versprechen bleibt, sondern dass da wirklich auch was passiert. Das wäre gut. Und vor allem, dass die Jugendarbeit auch in der Stadt wieder mehr ernst genommen wird. Also ist so mein Gefühl. Also wir haben jetzt gerade für Jugendliche in dem Alter ab 14 bis 21, also in dem wir uns so, also in der Zeit bin ich auch damals ins Café gekommen, als ich in dem Alter war. Da gibt es jetzt hier in der Stadt irgendwie nicht mehr so viel und vor allem nichts in dem Format, also wo man sich halt auch mal ausprobieren kann und auch in der Debatte mal ausprobieren kann und mal seine pubertären Meinungsäußerungen, die man halt so hat und seine Weltanschauung, die man dann ja auch gerade entwickelt, mit unterschiedlichen Facetten einfach mal versehen kann. Das sehe ich in der Stadt hier aktuell nicht mehr und das ist schade. Und das, ich halte das auch für einen total falschen Weg.
Ich meine, was ja immer stattfindet, wenn irgendwelche Rassisten auf der Straße sind sozusagen und sagen, wir sind die besorgten Bürger und wir fürchten uns, weil jetzt kommen hier Menschen, die haben andere Nachnamen als wir und sehen ein bisschen anders aus wie wir, dass dann Politik sehr schnell bereit ist, einen Dialog zu suchen und zu sagen, jetzt sind besorgte Bürger, mit denen müssen wir reden. Während jetzt Personen, die von Rassisten bedroht sind, nicht gesehen und gehört werden. Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, ich glaube, das ist schon eine schwierige Situation, weil es natürlich gefühlt schon immer so war, dass man halt sich so ein bisschen als Bürger zweiter Klasse eigentlich fühlt, ne, in dem Moment, weil man entweder belächelt wird für das, was man macht, oder ja wirklich auch ausgegrenzt wird aus Zivilgesellschaft teilweise, weil man halt vielleicht einen Lebensentwurf hat, der nicht mehrheitskompatibel ist. Und man dann teilweise wirklich das Gefühl hat, man wird hier nicht ernst genommen mit dem, was man macht und was man will. Und im Prinzip immer ja dann zu einer Ausgrenzung unterliegt, ne, mit seinen Projekten und eben weitaus mehr kämpfen muss für irgendwas, was man umsetzen will, als das jetzt irgendjemand aus der Mitte der Gesellschaft machen muss. Ne? Und für mich persönlich hat sich schon in diesen, naja, jetzt fast 40 Jahren, dass ich mich mit Linkssein, linker Politik und anders Leben beschäftige, das rauskristallisiert, dass man schon so immer schärfer nach links guckt und das härter bewertet wird, was dort passiert, als das, was auf einer rechtskonservativen, rechtsradikalen Seite passiert. Also dass da auf einem rechten Auge blind. Das ist so eine Sache, die sich für mich schon so bestätigt hat in den Jahrzehnten, die ich hier aktiv bin. Und das ist natürlich ziemlich enttäuschend mit der Zeit, dass man merkt, also ich bin genauso Teil dieser Gesellschaft, ich bringe mich seit 30 Jahren hier aktiv in den verschiedensten Sachen ein, also nicht nur in Kultur und oder Politik, sondern ich leiste als in meinem Job meinen Beitrag in verschiedenen anderen Institutionen, Vereinen, wie auch immer, und muss aber trotzdem mich irgendwie immer so ein bisschen ja, an den Rand gestellt sehen. Ne? Und das, wo ich denke, nur weil meine Frisur eine andere ist als die der meisten anderen Leute, ne? Und meine Lebenseinstellung vielleicht ein bisschen anders aussieht. Aber da würde man sich schon wünschen, dass dort auch mal das gesehen wird, was wir am Ende für die Gesellschaft beitragen, auch gerade hier in der Stadt. Ne? Und das fehlt mir eigentlich, oder hat mir schon immer rückblickend schon immer gefehlt. Ne? Das macht es natürlich nicht einfacher.
Ist es nochmal schlimmer geworden in den letzten Jahren dadurch, dass die AfD stärker geworden ist, die ja auch ganz direkt in ihren Reden und in ihren politischen Programmen alternative Kulturorte angreift, in Frage stellt, sozusagen als Feind markiert, dass es sozusagen normaler geworden ist? Weil früher war die Diakonie ja auch stabiler und hat gesagt, ja, wir wissen, das ist ein Ort, der wird möglicherweise von Nazis angegriffen, aber wir finden es wichtig, den aufrechtzuerhalten, und jetzt ja nicht mehr.
Ja, ich denke schon, dass natürlich der Diskurs sich weiter nach rechts verschoben hat. Auch, ne, die politischen Mehrheiten haben sich verschoben, und das schlägt sich natürlich auch im Umgang mit alternativen Konzepten nieder und mit alternativen Treffpunkten. Das erlebt man ja überall. Und da sind wir in Glauchau natürlich nicht außen vor. Ja, und wir haben das im H2 erlebt, dass die AfD da natürlich entsprechend agiert hat und dann Angriffspunkte sucht, wie das auch in anderen Orten, in anderen Städten gemacht wird, dass dann gesagt wird, Neutralitätsprinzip, öffentliche Gelder, das dürfen die nicht, das dürfen die nicht. Wir hatten jetzt den Kongress in Berlin angesprochen, wo dann plötzlich die AfD sich hingestellt hat und hat gesagt, das geht nicht, weil das ist öffentlich und da dürft ihr uns nicht kritisieren, ne, was ja jeder demokratischen Grundhaltung entgegensteht eigentlich. Ja. Aber da merkt man natürlich, und dann denke ich, ist sicherlich der Anteil der Leute in der CDU nicht unbedingt klein, die da gar kein so großes Problem damit haben, denen linke alternative Projekte schon immer ein Dorn im Auge waren und die jetzt vielleicht ganz froh drüber sind, dass sie Unterstützung von rechts außen noch bekommen, um dagegen vorzugehen und eine Begründung geliefert zu bekommen, warum man da eben Gelder kürzen muss, warum man da Stellen kürzt und so weiter. Also das ist sicherlich Thema.
Wie groß würdet ihr sagen, ist denn der jetzt Verlust für Glauchau dadurch, dass euch dieser Raum jetzt fehlt? Also genau, die Konzerte finden nicht mehr statt, die Küfer findet nicht mehr statt. Was bedeutet das so für das kulturelle und politische Leben?
Also es ist natürlich ein enormer Einschnitt, ne? Gerade hier für Glauchau. Natürlich gibt es Möglichkeiten, wo Leute hingehen können in der Region, aber das Café als Anlaufpunkt, gerade für junge Leute, für Leute, die vielleicht noch nicht so mobil sind, die nicht einfach mal so nach Leipzig oder Chemnitz fahren können, denen fehlt natürlich hier ein Anlaufpunkt, ne? Oder auch unter der Woche, wo man dann doch nicht irgendwo hinfahren kann. Wie gesagt, wir waren ja auch überregional als Konzertveranstalter bekannt und angesehen und haben Leute gezogen, die hierher gekommen sind. Es sind Vernetzungen entstanden mit anderen Städten, mit anderen Treffpunkten. Das fällt natürlich alles weg. Und es fehlt natürlich einfach dann ein Stück alternative Kultur, ne, hier in Glauchau. Es gibt zwar jetzt mit uns als Club Kino Glauchau eine Adresse, wo doch auch soziokulturelle Angebote stattfinden, aber das hat natürlich einen anderen Schwerpunkt, als es das Café bietet. Ne, einfach aus der Intention heraus. Wir sind ein Kino. Wir gucken natürlich trotzdem, dass wir auch kulturelle Sachen anbieten, aber natürlich in der Form und in dem Umfang, wie es im Café stattgefunden hat, das können wir nicht leisten. Da sind unsere Vereinsstrukturen, geben das einfach nicht her. Ne? Von daher ist da einfach wirklich entsteht da schon ein großer Verlust und eine große Lücke, die nicht aufgefangen werden kann. Gerade eben, wie wir schon gesagt haben, für junge Leute zwischen, sagen wir, 16, 17, Anfang bis Anfang 20, denen fehlt einfach dann dieser Treffpunkt. Ja, das muss man so deutlich sagen.
Ich würde da mal anknüpfen wollen, das Café Taktlos und alles, was da drum entstanden ist, hat natürlich auch einen unglaublichen Ankerpunkt für Menschen in der Stadt gebildet, also um hier zu bleiben. Das ist ein Ort der Selbstwirksamkeit auch gewesen, Ort der Vielfalt gewesen, und ein Grund hier zu bleiben und ein Grund hierher zu kommen. Und das fehlt halt jetzt einfach. Also ich weiß, ich bin auch nach der Schule erstmal weg, so weil man hier jetzt zwar auch studieren kann, damals war das Angebot noch nicht so groß, aber es gab immer einen Grund, wieder herzukommen. Und ich glaube, es gibt sowohl bei uns hier im Sozialkreis sehr viele, die halt eben auch wegen dieser Community, die rings um dieses Café Taktlos entstanden ist, hier geblieben sind. Und es gibt auch nicht wenige, die deswegen hergekommen sind. Also weil man sich hier getroffen hat, weil man hier was gefunden hat, einen Raum hatte, wo man ja sich ausprobieren konnte und halt auch was bewegen konnte. Und dafür gibt es keinen Ersatz. Und das ist eine Riesenlücke in der Stadt.
Genau, also ich denke, das muss man schon nochmal so deutlich sagen, dass einfach mit diesem Treffpunkt Café Taktlos ein sicherer Raum hier in Klara weggefallen ist, der einfach da war, wo Leute aller Couleur sich treffen konnten. Ja, wo es egal war, wie jemand aussah, was er für eine sexuelle Orientierung hatte, welche Hautfarbe, welche Religion, wie auch immer, solange er sich an zwischenmenschliche Regeln gehalten hat, war er willkommen. Ne? Und diese Räume sind schon sehr begrenzt, gerade in der Provinz. Und das ist natürlich immer ein herber Rückschlag, wenn da wieder einer wegfällt. Ne? Und das ist jetzt mit dem Café oder mit dieser Kündigung der Räume, was anderes ist es ja am Ende nicht, ist das jetzt einfach eingetreten. Ne? Und das ist im Moment für uns nicht zu kompensieren. Wir arbeiten dran, wir sind natürlich immer optimistisch, dass wir einen Weg finden, wieder entsprechende Räume zu bieten, aber momentan haben wir da wirklich eine bittere Pille zu schlucken.
Wie ist denn so der Ausblick? Also wenn ihr darüber jetzt schon reden könnt und wollt.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind hochgradig motiviert, uns ja nicht kleinkriegen zu lassen und nicht aufzugeben und für die Stadt trotzdem da zu sein und den Beitrag hier zu leisten. Und wir sind auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Vielleicht haben wir Glück. Aber das ist halt, es ist jetzt nicht so, dass auf einmal da irgendwo ein Haus steht und das schenkt uns jemand. Ne? Also das wäre natürlich schön, aber das ist halt nicht so. Ne? Also wir haben Pläne, wir haben Ideen. Was natürlich die größte Herausforderung ist, wie finanziert man das? Ne? Also weil nach dieser Erfahrung und der aktuellen politischen Entwicklung und der Förderlandschaft, wie sie sich gerade entwickelt, und wir lesen davon, dass es auch so ist, dass gewisse Strömungen versuchen, Einfluss zu nehmen auf so große Förderrichtlinien wie Demokratie leben und weitere. Ist es für uns momentan so, dass wir versuchen wollen, das unabhängig zu machen. Also von Förderstrukturen, von größeren Trägern, einfach um dieser Entwicklung sozusagen nicht ausgeliefert zu sein, sondern halt unabhängig zu bleiben und halt eben diese Vielfalt bieten zu können, die wir bieten wollen, die das Café Taktlos auch ausmacht, und sind eben da jetzt auf der Suche nach Sponsoring, Spenden etc., also irgendeine Idee, wie wir das finanzieren, um eben diesen Raum wieder bieten zu können. und dann auch langfristig bieten zu können. Ne? Das ist jetzt gerade so unsere ganz große Aufgabe, die wir als Verein jetzt gerade haben, um hier in der Stadt, und wir wollen halt auch unbedingt hier in der Stadt bleiben, also in Glauchau bleiben. Wir wollen nicht woanders hin, weil es ist ja unser Zuhause und hier wachsen unsere Kinder auf und wir wollen den Raum und die Entwicklung, die wir dabei genießen durften, auch genauso weiterhin zur Verfügung stellen und auch der ganzen Stadtbevölkerung also die Möglichkeit geben, so einen offenen Raum zu haben. Ja, und wir arbeiten dran. Wir haben noch nichts unterschrieben oder konnten. Es sind noch nicht so weit, dass wir, sage ich mal, wirklich sicher was haben. Aber wir sind, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, vor allem, weil wir gerade als Verein richtig in Bewegung sind und da nach allen Möglichkeiten arbeiten.
Aber ich höre raus, so diese politische Debatte, die es ja auf Landesebene, aber auch auf Bundesebene gibt, über NGOs, Demokratie leben, wer kriegt noch Geld, wer ist sozusagen linksradikal und soll nichts mehr kriegen. Da seht ihr jetzt nicht nur die AfD als Bedrohung, sondern eben auch das, was die CDU ihren Teilen auch macht und bereitet euch dann ein Stück weit darauf vor, sozusagen, oder plant schon so, dass ihr euch sozusagen auf diese staatlichen Programme deshalb nicht mehr verlassen könnt.
Wenn Rechtspopulismus salonfähig ist, müssen wir einfach damit rechnen, dass das auch Einfluss nimmt. Also wenn die Debatte, die verschiebt sich genau in diese Richtung und damit auch das Gedankengut, vielleicht auch die Bewertung, wer oder was ist neutral und was bedeutet eigentlich Neutralitätsgebot. Und das wird mit Sicherheit Einfluss nehmen auf, also ich will da jetzt auch keine Partei vorschieben, sondern das ist ein allgemeines Thema. Ich bin da schon der Meinung, dass das auf jeden Fall auf die Fördermittelvergabe und auf die Bewertung von Projektanträgen Einfluss haben wird. Ja.
Wobei natürlich Antifaschismus ja nicht neutral ist und nie neutral war.
Antifaschismus ist demokratisch.
Genau.
Punkt.
Genau, aber nicht neutral im Sinne von anything goes, weil es ist ja, man sagt ja, hier ist eine rote Linie. So. Es ist eine Positionierung.
Ja, schon. Aber also jeder, der nicht Antifaschist ist, der steht unserer Verfassung entgegen. Also, sorry, dann weiß ich jetzt auch nicht so richtig, wie man das jetzt noch anders bewerten sollte. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt kein Antifaschist, sondern ich finde das jetzt total spitze, lass mal den Staat abschaffen und eine Diktatur wieder einrichten oder am besten noch ein Kaiserreich oder so. Also keine Ahnung, wer würde denn so ein Projekt bitte fördern? Also
ja. Na, da wüsste ich vielleicht schon, wen der
ja, das fördert. Ja, also wer das gerne machen würde, ist mir, glaube ich, auch ein bisschen klar. Aber das wäre jetzt irgendwie schon ja, der falsche Weg, wenn sag ich mal, unsere demokratische Förderstruktur, die wir haben, die auf unserem Grundgesetz beruht, Projekte fördern würde, die genau diese Struktur abschaffen wollen. Ist ja eigentlich schon ein bisschen absurd. Also wenn das so wäre. Ist es zum Glück nicht, noch nicht, wie auch immer. Ich finde es aber halt schon schwierig, dass man momentan gefühlt auf dem Vulkan tanzt, wenn man demokratische Arbeit macht. Und wenn man antifaschistische Arbeit macht und auch diese, man kann die Debatte ja verfolgen. Warum ist der, also dieses, alleine dieses Wort Antifa oder Antifaschismus, das ist mittlerweile so in die linksradikale Ecke geschoben worden und das ist jetzt normal. Und wenn man sich den Begriff mal hernimmt und mal überlegt, was das eigentlich bedeutet, dann ist das halt zwar auch links, aber es ist auch Mitte, es ist auch eben auf den Füßen unseres Grundgesetzes. Also das ist absurd, sowas.
Es ist eigentlich der Konsens, auf dem
ja
alles beruhen sollte.
Richtig.
Ja.
Genau, und warum ist das ein Problem? Also warum muss ich mich dafür rechtfertigen, Antifaschistin zu sein? Also weiß ich nicht. Und warum muss es eine Diskussion sein, ob ich einen Projektantrag förderfähig halten kann, weil der antifaschistisch ist? Also die Frage wird man ja wohl mal stellen dürfen.
Ja. Genau, ja, aber sozusagen diese dass man nur aufgrund dieser antifaschistischen Positionierung in einen Verdacht schon gerät, dass stellst du verstärkt auch fest, sozusagen.
Ja, das schon. Also es ist auch, natürlich gibt es ja, also bleibt man mal bei der AfD, es ist einfach so, dass es ja schon da Aussagen gibt, die klar gegen unsere Demokratie sind, die klar nationalsozialistisches Gedankengut mit sich bringen. Und jetzt haben wir dieses Neutralitätsgebot. Und also das ist super schwierig, das so in Einklang zu bringen, weil das, es steht ja eigentlich unserem Grundgesetz und unserer Grundgesellschaftsordnung entgegen. Und wo ist da eben die Grenze, ne? Also was darf man denn da jetzt hier noch sagen und was nicht? So, also um einfach mal bei dem Podcast-Motto zu bleiben, das ist extrem herausfordernd. Aber es ist halt wichtig, das anzusprechen. Und nur weil die Partei noch nicht verboten ist, also ich möchte es jetzt einfach mal so stehen lassen, vielleicht passiert es irgendwann, keine Ahnung. Aber nur weil irgendjemand eine Partei gegründet hat, die sich sehr wild entwickelt hat und irgendwie jetzt sehr, ja, besonders unterwegs ist, ist es doch nicht so, dass man da nichts entgegenstellen darf. Also man darf doch, also die Debatte ist doch erlaubt. Ich kann doch sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ne? Und ich stehe dem entgegen und kann dem nicht, also das ist ja erlaubt. Also das ist ja schwierig, dass man da sich ja eben so rechtfertigen muss dafür permanent.
Auf Nachfrage bestätigt mir die Diakonie Westsachsen, dass sie wegen der Sticker derzeit keine Konzertveranstaltungen im bisherigen Rahmen im H2 in Glauchau zulassen wird. Maßgeblich für die Entscheidung sei die Verantwortung für Mitarbeitende, Kinder, Jugendliche und Familien, die den Standort täglich nutzen. Eine inhaltliche oder politische Bewertung des Café Taktlos oder des Kulturknall e.V. stelle diese Entscheidung nicht da. Vielmehr erkennt die Diakonie ausdrücklich an, dass die Verantwortlichen über viele Jahre hinweg einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben in Glauchau geleistet hätten. Man sei weiterhin mit den Beteiligten in Kontakt. Die Diakonie Westsachsen sei bereit, sich an Gesprächen über mögliche Perspektiven und Lösungen zu beteiligen und verweist darauf, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sei, langfristig Räume und Strukturen für soziokulturelle Angebote in Glauchau zu sichern. Das Landesamt für Verfassungsschutz wollte sich zu den Erkenntnissen rund um die Sticker nicht äußern und verwies wegen der laufenden Ermittlungen an die Polizeidirektion Zwickau. Die Polizeidirektion Zwickau schrieb mir, dass die Ermittlungen vorerst abgeschlossen seien. Der Vorgang sei ohne einen ermittelten Tatverdächtigen an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Die Spurenauswertung dauere noch an. Die Ernsthaftigkeit der durch die Sticker kommunizierten Inhalte kann aufgrund der Unvollständigkeit des vorliegenden Informationsbildes nicht abschließend eingeschätzt werden. Der Vorfall wird fortlaufend durch das Dezernat für polizeilichen Staatsschutz in der Kriminalpolizeiinspektion Zwickau betrachtet. Ein schädigendes Ereignis im Kontext des Inhalts der Aufkleber wurde bislang nicht festgestellt, so die Polizeidirektion Zwickau weiter. Das rechte Druck ausüben, um DemokratInnen und AntifaschistInnen Räume zu nehmen, ist kein Einzelfall. Ebenfalls im Juni musste ein linker Studierendenkongress an der TU Berlin für einen Teil der geplanten Vorträge kurzfristig neue Räume suchen. Eine Anwaltskanzlei hatte zuvor im Auftrag der AfD Druck auf die Universitätsleitung ausgeübt, weil die Vorträge sich teils kritisch mit der AfD beschäftigen sollten. Aus Sicht der Partei und ihres Anwalts verstößt das gegen das Neutralitätsgebot. Doch ein Neutralitätsgebot, das es verbietet, sich an einer Universität kritisch mit der AfD auseinanderzusetzen, gibt es nicht. RechtswissenschaftlerInnen sehen hier einen Missbrauch des Neutralitätsgebots und in dem Vorgehen insgesamt einen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Der ist freilich nur möglich, weil sich Institutionen wie die Technische Universität in vorauseilendem Gehorsam dem Druck von rechts beugen. Und in Herford durfte sich ebenfalls im Juni das Bündnis Herford Bund und Weltoffen nicht in einer NS-Gedenkstätte im Keller des Rathauses gründen. Die Bürgermeisterin Anke Theisen von der CDU verhinderte die Nutzung der Räume, weil das Bündnis, Zitat, demokratisch gewählte Ratsmitglieder pauschal in die Nähe von völkischem Denken, Nationalismus, Menschenverachtung und Rassismus rückt. Das sei eine Form politischer Ausgrenzung. Im Stadtrat von Herford sitzen 7 Abgeordnete der völkisch-nationalistischen und demokratiefeindlichen AfD, die Bürgermeisterin offenbar vor Vorwürfen in Schutz nehmen will. Egal ob Glauchau, Berlin oder Herford, Beispiele wie diese zeigen, dass Akteure aus der Mitte der Gesellschaft immer wieder bereit sind, Räume für demokratische Kritik und zivilgesellschaftliche Gegenwehr gegen autoritäre, rassistische und faschistische Entwicklungen zu entziehen und verschieben damit unweigerlich auch die Grenzen des Sagbaren ganz im Sinne der autoritären Rechten.